Hallo, auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Wir haben ja zuletzt die Predigtreihe zum Thema Freude abgeschlossen und in 2 Wochen geht es weiter mit dem Kolosserbrief. Auf dem Weg dahin wird uns nächste Woche Larry, zumindest dem Thema nach, auf die Baustelle mit Jesus führen und ich bin sozusagen heute die Umleitung. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Jan und ich habe eine neue Frisur. Und danke für die liebevolle Anerkennung im Vorhinein. Das hilft mir sehr zur Einleitung, zur Überleitung, denn heute soll es genau darum gehen, um liebevolle Aufmerksamkeit untereinander. Und vielleicht habt ihr dem Thema, was hoffentlich schon eingeblendet wird gleich, auch entnommen, was das Thema ist, herausfordernde Geschwisterliebe, heißt es dort im Untertitel. Dazu könnt ihr gerne das Johannesevangelium schon mit aufschlagen. Wendler wird uns da später im Kapitel 15 die Verse 12 bis 17 vorlesen. Und als Vorbereitung will ich aber darauf zunächst noch mit uns nachdenken, warum erstens Geschwisterliebe überhaupt so wichtig ist und zweitens, welche Stellung unser Abschnitt innerhalb des Evangeliums einnimmt. Zuvor lasst uns aber noch zusammen beten. Guter Vater, sprich zu uns in deiner tiefen Wahrheit und in deiner übernatürlichen Liebe. Leite uns durch deinen Geist mit Worten des ewigen Lebens und lass uns in Jesu Namen darauf Antwort finden. Amen. Also noch einmal kurz die Einleitung und Einladung, das Johannesevangelium mit aufzuschlagen. Vielleicht zunächst in Kapitel 13, das ist die Seite 1086. Johannes legt einen besonderen Wert auf die Liebe unter den Glaubensgeschwistern. Und das sehen wir auch in dem liebevollen Miteinander, was er sehr betont. Und auch dazu, dass Nichtchristen Christus erkennen und glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das drücken 2 Verse ganz deutlich aus. Ich lese aus Johannes 13, 34, 35 zunächst. Dort heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann Johannes 17, 20 und der folgende Vers. Wir hatten es im Gebet schon drin, Ben hat es unabgesprochenerweise mit schon erwähnt. Dort heißt es, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden. Und jetzt kommt's, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Einheit und Liebe unter Christen sind also eine sehr wichtige Komponente dafür, dass Menschen Jesus als Retter erkennen und annehmen. Und das kann ich von mir selbst so bezeugen. Ich habe angefangen, nach Gott zu suchen, als ich die Liebe unter Christen erlebt habe. Ich bin hier im Osten aufgewachsen, hatte 22 Jahre lang keine Vorstellung von Gott, aber ich sah diese Liebe in dem Leben, in dem Miteinander der Christen. Insofern, wenn du also kein Christ bist, fühle ich dennoch herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist. Und meine Frage an dich wäre heute, wo siehst du in dieser Gemeinde, in der Liebe unter den Christen, Jesus am Wirken? Und wenn du schon dich als Christ wähnst, einschätzt, bist, schön, dass auch du da bist. Meine Frage an dich wäre, welchen Schritt möchte Jesus heute mit dir gehen, deine Gemeinde zu einem Ort geschwisterlicher Liebe zu machen? Behalten wir diese Fragen so ein bisschen im Hinterkopf, lasst mich aber auch noch was zum Rahmen unseres Textes sagen. Das Johannesevangelium, es wird auch das Evangelium der Liebe genannt. Insbesondere die Kapitel 13 bis 20 betonen ganz stark die Liebe. Und dabei zieht Johannes wie so kreisende Bewegungen, um das Thema zu vertiefen. Und einen kleinen Eindruck davon könnt ihr auf dieser Folie hier gewinnen. Ich hoffe, es ist einigermaßen erkenntlich. Es genügt, wenn wir hier vor allem wahrnehmen, dass der Höhepunkt dieser Darstellung das Kreuz ist und dann die Auferstehung. Und Kapitel 15 steht im Zentrum dieser letzten Lehre Jesu. Die unmittelbare Vorgeschichte berichtet im Kapitel 13 schon, wie Jesus beim Abendmahl die Füße der Jünger wäscht. Der Hohe dient den Niedrigen. Und seine Erläuterung dazu lautet: Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Mit anderen Worten, wie ich euch selbstlos und fürsorglich diene, so auch ihr. In Kapitel 14 folgt der bekannte Satz: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und als die Jünger nicht verstehen, schiebt Jesus nach, dass wer ihn, also Jesus, liebt, auch seine Gebote halten wird. Und dabei weist Jesus schon darauf hin, dass auch er selbst gehorsam ist gegenüber den Geboten des Vaters und daher ans Kreuz gehen wird. Und um wiederum das zu verinnerlichen und besser zu verstehen auch, sagt Jesus uns auch schon voraus, dass er, damit wir das verstehen, den Beistand schicken wird, den Geist der Wahrheit, der uns in allem lehren und uns an Jesu Worte erinnern wird. Das wird schon im Prinzip also vor Kapitel 15 deutlich, welches Verständnis Gott von dem Thema Liebe hat. Wir erfahren, dass Gottes Liebe sich in einer fürsorglichen und selbstlosen Hingabe Gottes für uns ausdrückt. Und ich glaube, dass Johannes diesen Begriff der Liebe absichtlich auch mit einem Satz einführt, der einigen sehr bekannt sein wird, wo es heißt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gibt sich selbst für uns hin. Er nimmt Schmerz, er nimmt Tod auf sich, damit wir ewig leben. Neben dem sehen wir, dass Gottes Liebe eng mit diesen Aspekten Wahrheit und Gehorsam auch gegenüber Gottes Wort verbunden ist. Wir werden darauf später nochmal zurückkommen. Aber zuvor wird uns Wendler noch den Lehrtext für heute lesen und wir werden nach der Elberfelder Version einblenden.
Die Lesung kommt heute aus Johannes Kapitel 15, die Verse 12 bis 17. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.
Worte des lebendigen Gottes.
Ja, vielen Dank dafür. Im einleitenden Vers sagt Jesus uns: Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, die Liebe der Christen, sie soll füreinander soll abhängig sein von der Liebe Gottes. Das zumindest ist der Vergleich. Und drei Fragen ergeben sich daraus für uns. Erstens, wir lesen das so selbstverständlich, aber wer ist ein Christ? Zweitens, wie hat Jesus uns geliebt? Und drittens, wie sieht es aus wenn wir so einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Zur ersten Frage, wer ist ein Christ? Wenn Johannes das hier an dieser Stelle uns nicht erläutert im unmittelbaren Zusammenhang, dann sollte es an einer anderen Stelle stehen und sinnvollerweise am Anfang des Evangeliums, weil ja nicht nur an dieser Stelle Christen angesprochen sind. Und so finden wir tatsächlich ganz am Anfang, im ersten Kapitel, den Schlüssel zu dieser Frage. Dort heißt es, Christ ist, wer aus Gott geboren ist. Ja, blättert Vers 13. Und wer ist aus Gott geboren? Das beschreibt Johannes an anderer Stelle, wie ich finde, am besten, nämlich im ersten Johannesbrief. Dort heißt es in Kapitel 4, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wer ist also ein Christ? Christ ist, wer durch Christi Liebe von seinen Sünden freigesprochen wurde und durch Christus im Glauben lebt und liebt. Christ ist, wer durch Christi Liebe von seinen Sünden freigesprochen ist und durch Christus im Glauben lebt und liebt. Womit ich zur zweiten Frage übergehen möchte, wie hat Jesus uns geliebt? Wir hatten eingangs drei Aspekte der Liebe festgehalten und ich denke, wir können sie auch hier in unserem Text sehr gut feststellen. Wir hatten gesagt, der Kern der Liebe ist Gottes fürsorgliche und selbstlose Hingabe für uns. Gott hat uns zuerst gedient. Und außerdem hatten wir Gehorsam gegenüber Gottes Geboten genannt und Wahrheit als weitere wichtige Aspekte. Und die Frage ist, wo sehen wir das im Text? Lasst uns zusammen schauen. Vers 13. Jesu größte Liebe besteht darin, dass er seine Freunde, dass er sein Leben für die Freunde hingibt. Vers 14. Gottes Freund ist, wer tut, was Gott gebietet. Auch in Vers 12 und 17 steht recht eindeutig ein Gebot, eine Aufforderung zum Gehorsam also. Und auch Jesus selbst war gehorsam gegenüber dem Vater. Wir hatten es gesagt, darum ging er zum Kreuz. Steht ein Kapitel zuvor. Und in Vers 15 heißt es weiter, es ist ein bisschen versteckter, der Sklave muss Befehle umsetzen, dem Freund aber wird die Wahrheit gesagt, was Gott vorhat. Denn was ist unser Bekenntnis? Dass Jesus Herr ist, dass Jesus König ist, aber auch, dass er Richter ist. Und wir wissen, dass Jesus kommt zu richten, die Lebenden und die Toten, so unser Bekenntnis. Und wir wissen, dass wir, die wir in Christus sind, Zuversicht haben dürfen im Gericht, weil wir auf die Wahrheit in Gottes Wort vertrauen. Das ist unsere Hoffnung. Gott ist treu. Wir haben es gesungen. Jesus lebt und wir mit ihm. Halleluja. Und Freunde, was ist unsere Antwort auf solch eine Liebe von unserem Gott? Es kann nur Annahme sein, es kann nur Vertrauen sein. Und es darf verbunden sein mit einem freudigen Herzen, wobei dieses Halleluja durchaus auch in unseren Augen funkeln darf. Und schaut mal mit mir in Vers 13 von Kapitel 15. Da springen uns die funkelnden Augen fast entgegen. Voller Ehrfurcht bekennt Johannes, so sehr hat uns Jesus geliebt. Größere Liebe hat niemand. Johannes betet freudig an. Und Gottes Wort lädt auch uns dazu ein. Und da lasst uns still einstimmen und dem Heiligen Geist darauf antworten. Größere Liebe hat niemand. Danke, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Weil Jesus unser Herr ist, wollen wir lieben. Wollen wir auch lieben lernen, wie er uns geliebt hat. Das heißt, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Aber wie sieht es aus, wenn wir lieben, wie Jesus uns geliebt hat? Wie ich euch, so auch ihr. Wie gelingt das? Sicher zunächst nicht aus unserer Kraft. Das zeigt Johannes schon dadurch auf, dass er zu Beginn von Kapitel zunächst hervorhebt, dass wir mit Jesus verbunden sein müssen, wie die Rebe am Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun, heißt es dort relativ deutlich. Also unsere Beziehung, sie erwächst auch für das Untereinander, für das Miteinander aus der Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Und ansonsten heißt die Orientierung an Jesus auch für unser Miteinander, dass wir uns selbstlos, dienend und fürsorglich füreinander hingeben und dabei aus der Wahrheit leben und einander helfen, in Gehorsam nach Gottes Geboten zu leben und zu handeln. Das ist diese Frucht der Liebe, von der in Vers 16 gesprochen wird. Das sind die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, ihm zur Ehre. Und hier möchte ich ein bisschen konkreter werden. Ich mache ein paar Vorschläge, die aus meinen Beobachtungen und aus Aussagen aus der Schrift hervorgehen. Ihr könnt sie gerne prüfen und wirklich gedanklich ergänzen. Es ist nicht abschließend zu verstehen. Also noch einmal die erste Frage. Was heißt es, sich selbstlos dienend für seine Geschwister hinzugeben? Und dazu lese ich uns aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 16 bis 18. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir werden hier also mit einem Negativbeispiel gewarnt, das Herz voreinander zu verschließen. Die Logik ist auch recht simpel. Wer nicht bereit wäre, dem einfachen Mangel seines Bruders abzuhelfen, er wäre erst recht nicht bereit, sein Leben aus Liebe für diesen Bruder hinzugeben. Aber was sind eigentlich die Gründe, dass wir das Herz voreinander verschließen, dem anderen gegenüber verschließen? Diese Gründe klingen etwa so. Ich bin enttäuscht, ich bin verletzt, ich bin frustriert, ich bin verärgert, ich bin beleidigt, ich bin eifersüchtig, ich bin neidisch. Ich fühle mich ungeliebt, nicht beachtet, nicht respektiert, missverstanden. Und das ist ein guter Moment, wo wir nachdenken können, in welcher Beziehung das gerade vielleicht auf uns persönlich zutrifft. Denn dieses beschriebene Fehlverhalten, es ist die Regel, auch in einer Gemeinschaft mit Sündern. Da wohnt nichts Gutes in unserer menschlichen Natur, steht geschrieben. Und wir verdrängen das ganz gerne und verpassen es dadurch, für manche gute Ausnahme zu danken, die der Geist in uns wirkt. Wie gehen wir nun mit diesen genannten negativen Gedanken, negativen Gefühlen untereinander um? Die schlechte Alternative ist, dass wir, es steht geschrieben, das Herz voreinander verschließen. Und das Ergebnis davon ist, dass wir nicht miteinander reden, sondern übereinander reden. Man geht sich aus dem Weg. Man dient nicht mehr miteinander, sondern jeder macht sein eigenes Ding. Oder es bilden sich Parteien. Das sind schon so sinngemäß die Worte von Paulus, nicht die meinen. Am Ende davon steht letztlich eine gespaltene Zweckgemeinschaft statt einer hingebungsvollen Herzensgemeinschaft. Aber es gibt auch die gute Alternative. Wir öffnen das Herz füreinander. Nicht, weil unser Bruder irgendwie durchweg gottesfürchtiger ist als wir oder er immer schön meinem Willen entspricht. Nein, wir sind darauf angewiesen, uns nicht voreinander zu verschließen, weil wir selbst alle tiefe Vergebung und Gnade in Jesus brauchen. Und weil wir alle die Ermutigung und die Hoffnung des Evangeliums so nötig haben. Die Lösung ist also, einander anzunehmen, wie Jesus uns angenommen hat, als Sünder voller Fehler, um gemeinsam eine frohe Botschaft zu verkünden, aus einer übernatürlichen Liebe heraus unserem Erlöser zur Ehre. Und so herrschen wir zugleich auch über die sündigen Gedanken in uns. Meine praktische Anwendung an dieser Stelle sind zwei schlichte Fragen. Es könnte sein, dass Gott sie für dich gebrauchen möchte. Erstens, welchen Christen willst du? Das ist nicht die richtige Folie. Welchen Christen, vielleicht mag Sarah suchen, das sind zwei Fragen. Welchen Christen willst du heute annehmen, wie Jesus dich angenommen hat? Und zweitens, was ist dein nächster Schritt, ein gutes Miteinander mit dieser Person aufzubauen? Vielleicht magst du diese Fragen auch nochmal vor dem Abendmahl nachher bewegen. Es könnte eine schöne Vorbereitung zu Gottes Ehre sein. Wir wollen, auch wie Christus, hatte ich gesagt, aus der Wahrheit heraus leben. Und ja, was heißt das für unser Miteinander? Lasst mich da einen Vergleich geben. Wenn wir Patienten im Krankenhaus sind, dann würden wir auch gerne die Wahrheit hören, oder? Und wir wollen sie nicht mit 100 Fachbegriffen hören, sondern wir wollen sie verständlich hören. Und du würdest dir auch wünschen, dass es dir persönlich gesagt wird, dass du persönlich behandelt wirst und nicht wie ein Protokoll, in das man nur eine Diagnose einträgt. Nun, Jesus ist der Arzt, der uns die Wahrheit sagt. Die Diagnose, sie ist persönlich, sie ist verständlich, sie ist einfach. Alle haben gesündigt und brauchen Hilfe. Jesus spricht, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Aber wie hat Jesus das gemacht? Nun, es steht schon eingeblendet, er hat Sünde aufgedeckt, zur Umkehr aufgerufen, er hat Gnade angeboten und die Hoffnung und den Sieg Christi verkündet. Und das wäre mir ein riesengroßes Anliegen, dass Gemeinde wieder lernt, in allen Lebenslagen mit einer guten, mit einer einfachen und verständlichen Nachricht, mit dem Evangelium zu antworten. Und das heißt, dass wir Sünde aufdecken, zur Umkehr aufrufen und dass wir Gnade anbieten und in jede noch so schwere Situation hinein Hoffnung und Sieg im Namen Christi hineinsprechen. Angepasst an die Person meines Gegenübers. Und da möchte ich zu ermutigen, das zu lernen, weil ich persönlich erlebe, dass Gott das segnet. Und vielleicht ist es dir eine Hilfe, das bewusst mit einer zweiten Person zu üben. Gemeinsam ist das viel leichter, Sünde aufzudecken, sich gegenseitig zur Umkehr aufzurufen, Gnade anzubieten und aus einer Hoffnung und auf einen Sieg Jesu hin zu leben. Aber lasst mich da noch ein was ergänzen. Wahrheit und Evangelium zu leben, das heißt durchaus auch vorbereitet zu sein. Lasst uns doch gemeinsam Gottes Wort auch auswendig lernen, genauso gute christliche Lieder. Und bitte versteht es nicht als eine Aufforderung, als eine erdrückende To-Do-Liste oder so, sondern vielmehr als eine Einladung, einen Schatz an Gottes Wort zu gewinnen, weil ich von mir persönlich weiß, dass es meine Beziehung und mein Reden mit Gott und mit meinen Geschwistern verändert hat. Lass darum Gottes Wort und seine Wahrheit doch reichlich unter uns wohnen. Ich möchte zum dritten Aspekt dieser Liebe Jesu kommen, und es war der Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Wie sieht das konkret aus, wenn wir unser Miteinander in Gehorsam gegenüber Gottes Geboten liebevoll ausrichten wollen? Nächste Woche nimmt uns Larry mit in den Epheserbrief. Der Epheserbrief hat zum Miteinander in der Gemeinde viel zu sagen. Und wir beten, dass das Larry auch hat. Es wäre eine tolle Vertiefung und Vorbereitung zugleich, wenn wir den Brief untereinander lesen. Und das geht auch an einem Abend sehr, sehr gut. Ich möchte vor allem einige Verse aus dem 5. Kapitel des Epheserbriefs aufgreifen, wo es dort heißt, ganz am Anfang, erster Vers, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und weiter unten heißt es dann, versteht, was der Wille Gottes ist, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und liebe Geschwister, diese Form von Gehorsam, die wünsche ich uns, dass wir wissen können, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir Nachahmer Christi sein wollen, die Gottes Willen verstehen und voll im Geist tun. Gerade wenn es eben nicht unseren Gedanken entspricht, mit freudiger Anbetung und Dankbarkeit vor unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn es euch so geht, dass ihr so einen herausfordernden Bruder vorhin in Gedanken gehabt hattet wie mich, dann wisst ihr alle, dass das nach ziemlich harter Arbeit klingen kann, den in Liebe anzunehmen. Und die Umsetzung, die ist auch nicht sehr leicht, für Sünder sogar unmöglich. Und deswegen brauchen wir vertrauensvolle Gehorsamkeit von und vor Gott. Ich möchte für uns kurz zusammenfassen. Wir lieben einander wie Jesus, wenn wir einander selbstlos in Hingabe dienen. Und das verlangt, dass wir einander als Sünder annehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Wir lieben einander wie Jesus, wenn wir untereinander aus der Wahrheit leben und Sünde aufdecken und zur Umkehr aufrufen, Gnade anbieten und die Hoffnung und den Sieg Christi verkünden. Und wir lieben einander wie Jesus, wenn wir als geliebte Kinder gehorsam seine Gebote tun. Und das gelingt, indem wir Gottes Willen verstehen lernen, wobei Gottes Wort uns hilft, damit wir seinen Willen im Geist tun. Zum Abschluss möchte ich einfach noch eine stille Minute lassen, wo wir mit Gott über das Gehörte einfach reden können. Ich lasse die nächste Folie mit den Fragen, die wir eingangs hatten, stehen. Ihr könnt sie mit einbeziehen, wenn ihr möchtet. Und ich schließe dann mit einem kurzen Gebet ab. Wir beten zunächst in der Stille. Unser Herr und Heiland, lieber Jesus, danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Wir wollen dir in aller Schlichtheit sagen, dass wir dich lieb haben. Hilf uns, dass wir ein lebendiges Abbild deiner Liebe werden, dass wir einander lieb haben in Hingabe, in Wahrheit und in Gehorsam vor dir, damit dein Name gepriesen wird und in deiner Gemeinde noch viele deine rettende Liebe annehmen, zu unserer aller Freude und zu deinem Lobpreis. Amen.